da muss doch mehr sein hinter allem. Hinter dieser ganzen Welt, da muss doch ja irgendwie ein Größerer sein, dem wir es verdanken, dass die Welt überhaupt da ist und wir da mittendrin.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Wie Gott in die Welt kam. Teil 1. Vom Staunen bis zum Glauben an den einen Gott. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder Korrespondenz. Mein Name ist Daniel Heinze. Hallo. Ostern steht kurz bevor. Für Christinnen und Christen die wichtigste Zeit im Kirchenjahr. Am Palmsonntag erinnern sie sich an den Einzug Jesu in Jerusalem und am Gründonnerstag an das letzte Abendmahl. An Karfreitag gedenken sie dem Kreuzestod Jesu und drei Tage später, am Ostersonntag, bricht sich dann die Auferstehungsfreude Bahn. Denn, so sind Christinnen und Christen überzeugt, Gott überlässt dem Tod nicht das letzte Wort. Gemeinden auf der ganzen Welt feiern die Kar- und Ostertage seit Jahrhunderten. Doch warum bekennen Christinnen und Christen einen solchen Gott? Schließlich ist die Geschichte ja voll von anderen Gottesbildern. Für die Tage bis zum Osterfest haben wir uns bei Mit Herz und Haltung gemeinsam mit unserer Kollegin Birgit Sticker aus dem Team für pastorale Kirchenentwicklung im Bischöflichen Ordinariat in Dresden für euch etwas Besonderes überlegt. Auf die Ohren gibt es zwei XXL-Folgen von Mit Herz und Haltung, nämlich zwei einstündige Episoden mit einer, in Anführungszeichen, Kurzbiografie Gottes. Und für den Austausch danach in eurer Gemeinde, eurem Hauskreis oder mit Bekannten gibt es in den Shownotes, also im Begleittext der Folge, verlinkte Fragen und Gesprächsanstöße. Und als Biograf konnten wir jemanden gewinnen, der damit große Erfahrung hat. Der Karmelit Pater Reinhard Körner lädt im brandenburgischen Birkenwerder seit Jahrzehnten zu Exerzitien und geistlichen Angeboten ein. Und jeden Karfreitag und Karsamstag heißt er zudem zu einem theologischen Vortrag willkommen. Und einen solchen zeitlosen Vortrag aus dem Jahr 2022 haben wir heute hier für euch parat. Innerhalb von gut 60 Minuten schlägt Pater Körner die Brücke vom menschlichen Staunen überhaupt zum Glauben an den einen Gott. Ein gewagtes Unterfangen, aber wunderbar konkret und kurzweilig gelungen. Pater Reinhard Körner, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herzlich willkommen Ihnen allen zu den beiden Vorträgen heute am Karfreitag und morgen am Karsamstag. Es geht bei diesen Vorträgen an den beiden Kartagen immer um ein Grundthema unseres Glaubens. Und gerade an diesen Tagen ist es das wert, dass man mal wieder innehält und sich fragt, warum eigentlich möchte ich mit Gott leben? Was ist es eigentlich, was mir unser Glaube sagt? Was bedeutet er mir? In diesem Jahr habe ich das Thema halt überschrieben mit, wie der Glaube an Gott in unsere Welt kam. Darum soll es heute und dann in Fortsetzung morgen gehen. Ja, wie kam der Glaube an Gott in unsere Welt? Das ist eine lange Geschichte. Klar, wahrscheinlich ist die Geschichte mindestens so alt wie die Geschichte unserer Spezies auf dieser Erde, des Homo sapiens sapiens. Den derzeitigen Forschungsstand nach gibt es uns seit etwa 300.000 Jahren. Lange, lange Zeit parallel mit anderen Menschenarten, von denen der bekannteste, der sogenannte Neandertaler, ist, zumindest hier in unseren Breiten. In Europa lebten wir lange, lange Jahrzehntausende nebeneinander, wahrscheinlich auch miteinander. Auch wir sind genetisch gesehen ein Stück weit Nachfahren des etwa vor 30.000 Jahren ausgestorbenen Neandertaler. Wann entstand in der Menschheitsgeschichte der Glaube an Gott? Wir haben erst von den letzten 5.000 Jahren Pi mal Daumen Schriftaufzeichnungen. Da erst entsteht die erste Schrift bei den alten Kulturen, etwa in Ägypten oder bei den Sumerern im Zweistromland im heutigen Irak. Und da können wir Näheres sagen. Davor sind wir angewiesen auf entsprechende archäologische, paläontologische Funde und so weiter. Zusammenfassend können wir vielleicht so sagen, immer schon hat der Mensch die Erfahrung gemacht, auch schmerzhaft machen müssen, dass er nicht der Größte ist. Der Mensch hat sich immer abhängig erlebt von höheren Mächten und Gewalten. Wie er sich halt in der Natur auf dieser Erde vorfand. Und zwar haben Menschen wohl immer gedacht, es gibt Höheres als den Menschen. Solche höheren Wesen, die Naturgewalten, die sichtbaren, die spürbaren zumindest, die auch unsichtbaren, die doch irgendwo spürbar sind, die nannte man dann halt höhere Wesen oder Höheres oder Höchstes. Für Höchstes steht die Bezeichnung Gott in den entsprechenden Sprachen oder auch Gottheit. Über Jahrzehntausende hin auf jeden Fall haben Menschen versucht, mit diesen, religionswissenschaftlich sagen wir heute, Naturgottheiten, also nach unserer Kenntnis heute solchen Naturgewalten, von denen der Mensch abhängig ist. Über Jahrzehntausende hin haben Menschen versucht, mit diesen Naturgewalten sich zu arrangieren, so dass sie möglichst nicht nur Schmerzliches und Unheilvolles trifft, sondern eben auch Gutes. Wie macht man das? Nun, eine alte, uralte Praxis ist das, was wir das Opfern nennen. Opfern, das deutsche Wort, kommt aus dem mittelhochdeutschen Opferon, das bedeutet so viel wie etwas hochheben. Gemeint war, etwas auf einen Opferaltar hochheben und es der jeweiligen Gottheit, den Göttern, anbieten. Warum? Nur mit der Vorstellung, wenn ich den Göttern oder einer bestimmten Gottheit etwas gebe, etwas opfere, dann kann ich sie eventuell so bei Laune halten, dass sie uns nicht nur Schmerzliches und Schweres geben und schicken, das Wort Schicksal kommt da noch her, sondern möglichst auch Gutes. In der Religionswissenschaft bringt man das auf die Formel do ut des, lateinisch. Ich gebe dir, der Gottheit, damit du mir gibst, möglichst was Gutes, was Angenehmes. Und das Schmerzliche weniger gibst oder gar nicht. Die Religionsgeschichte der Menschheit ist in dem Sinne immer davon lange, lange, lange Jahrzehntausende getragen worden. Es gibt so viele heute, wenn man soweit wir auch auf anderen Kontinenten in die Kulturgeschichte der Menschheit zurückschauen, überall Opfer, 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 Leben mit solchen Naturgottheiten. Was opfert man? Natürlich nicht irgendwas, was man sowieso nicht mehr braucht, sondern was Wertvolles. Etwas von der Ernte, das auf den Altar gelegt und verbrannt wurde. Oder ein Tier, und da auch nicht den alten Hammel, sondern ein wertvolles Tier natürlich. Es wurde verbrannt und man hatte die Vorstellung mit dem Rauch, der da verbrennt, da schnuppern die Götter also und dann freuen sich hoffentlich darüber. So. Und das Wertvollste, was man geben konnte, waren Menschen. Menschenopfer, wo wir nur hingucken in die alten Kulturen. Und da auch nicht, Entschuldigung, den Opa, der und so weiter, sondern ja auch nicht unbedingt kleine Kinder. Kleine Kinder wusste man nicht, wie lange sie überhaupt, ob sie überhaupt ins Leben hineinkommen. Die Kindersterblichkeit war ja noch bis ins 19. Jahrhundert sehr hoch, sondern junge Menschen im Pubertätsalter. Stellen Sie sich vor, es ist wieder so ein Opfertag und Ihre Tochter, Ihr Sohn in dem Alter ist dran. Da können wir uns ein bisschen einen Eindruck, ein Gefühl dafür kriegen, was Religion mal hieß. Über Jahrzehntausende lang. Es gab verständlich viele solcher, in der Vorstellung der Menschen, viele solcher Götter oder Gottheiten. Viel Gottglaube, das nennt man dann Polytheismus. Theismus, Theos, das griechische Wort für Gott, Gottheit, Poly, viel, was im Lateinischen das Multi ist, ist im Griechischen das Poly. Der Glaube an viele Götter. Nicht nur, dass der Stamm und das Volk dann jeweils eine Gottheit hatte und zusammen es dann halt viele gab, sondern auch in den einzelnen Stämmen und später dann Völkern der Glaube in dem Sinne an viele Gottheiten. Und die unterschiedlichen Gottheiten dachte man dann auch für verschiedene Lebensbereiche zuständig. So dachte man als Beispiel natürlich das Wetter, von dem wir ganz und gar abhängig sind. Hinter dem Wetter steht mindestens eine Gottheit, der Wettergott oder und so weiter, muss ich gar nicht alles aufzählen. Menschen glaubten polytheistisch an Naturgottheiten, so kann man zusammenfassen. Uns interessiert natürlich als Christen besonders auch, wie war das mit der, ja, wie kam der Glaube an den Gott und an die Sicht von Gott in die Welt, wie wir als Christen von Gott glauben. Und das hat bekanntlich ja was mit dem jüdischen Volk zu tun. Gucken wir uns das also etwas näher an. Um das Jahr 1250 vor unserer Zeitrechnung, also reichlich 3000 Jahre her, da entsteht das jüdische Volk überhaupt in dem Gebiet, das heute etwa Palästina und Israel ausmacht. Das jüdische Volk entsteht aus einer, ja, zunächst aus dem Zusammenschluss lockerer Art, dann mehr verbindlicherer Art allmählich, verschiedenster Stämme von dort ansässigen, meist Bauern und dorthin durchziehenden Nomadenstämmen, also die mit ihren kleinen Viehherden dort nach Weideplätzen suchen, um 1250 vor entsteht immer mehr so ein Stämmebündnis, das dann zu einem Volk heranreift. Dieses Stämmebündnis lebt ganz in dem Sinne des eben beschriebenen Polytheismus. Und die Götter, die man in jedem Stamm, verschieden auch und so, an die man glaubte, und die man entsprechend durch Opfer verehrte oder günstig stimmte, das eben Gesagte trifft ganz auch also auf die Anfänge des jüdischen Volkes zu. Vermutlich ist ein Stamm damals auch da mit hinzugestoßen, von dem in der viel, viel später entstandenen Bibel dann die Rede ist, wo von Mose erzählt wird und dem sogenannten Auszug aus Ägypten. Historisch steht wahrscheinlich dahinter ein kleiner Volksstamm, der im Kernland Ägyptens schon über Generationen mehr oder weniger versklavt lebte. Die konnten sich befreien und stießen, als das jüdische Volk so allmählich entstand, da um diese Zeit herum mit dazu und wurden mit eingegliedert. Sie brachten einen Stammesgott mit, von dem sie sagten, unser Stammesgott, dem verdanken wir, dass wir aus Ägypten fliehen konnten. Dieser Stammesgott, unser Stammesgott, der hat uns befreit. Im Laufe der Jahrhunderte bis etwa 980 vor wird aus diesem Stämmebündnis allmählich ein Volk. Um 980 wird die eine damals schon bestehende alte Stadt, das heutige Jerusalem, besetzt und zum Mittelpunkt und so eine Art Hauptstadt dieses jüdischen Volkes gemacht. Wir wissen zumindest, dass um diese Zeit in Jerusalem so erzählt es die Bibel und die historischen Forschungen dazu, die können das doch nicht beweisen, aber doch mehr oder weniger bestätigen, dass zu dieser Zeit neben dem Tempel, den es dort schon gab, in dem ein Hauptgott der Stadt Jerusalem verehrt wurde, dass dieses jüdische Volk dort ein Zeltheiligtum daneben stellte und in diesem Zeltheiligtum eine Stätte der Verehrung ihres inzwischen zum Hauptgott gewordenen Gottes stellten. Dieser Hauptgott, wie sie ihn nannten, da sage ich nachher etwas dann noch dazu. Dieser Hauptgott war aber eben nicht der einzige Gott, sondern die vielen Stämme, aus denen das Volk bestand, hatten sich im Laufe dieser Jahrhunderte bis dahin, mal so vereinfacht gesagt, darauf geeinigt, unter den vielen Göttern, die wir verehren, jeder Stamm nach seiner Tradition auch, verehren wir einen Gott gemeinsam. Das ist unser gemeinsamer Volksgott, man könnte auch sagen Nationalgott. Und der bekam ein Heiligtum in Jerusalem. Der Bibel nach, die wie gesagt dann viel später erst entsteht, wird der erste König Saul genannt und in Jerusalem dann der erste König David. Das durfte auch historisch so sein. Und dessen Sohn, auch ein bekannter Name, nicht nur durch die Bibel, sondern auch durch andere Schriften aus dem Altertum, war ein gewisser Salomo. Und der wird wohl dann, so wird es gewesen sein, einen Tempel, einen etwas stabileres Heiligtum für den gemeinsamen Nationalgott geschaffen haben. Kurz nur sei mit erwähnt, dieses Volk besteht eigentlich dann oder spaltet sich dann bald nach Salomo in zwei Völker, die doch vieles gemeinsam haben, in ein sogenanntes Nordreich, das Israel genannt wird, und in ein Südreich, das Juda, später Judäa, genannt wird. Im Nordreich Samaria als Hauptstadt, im Südreich bleibt Jerusalem die Hauptstadt. Was sie verbindet, ist, dass sie gemeinsam den gleichen Nationalgott als Hauptgott verehren. Jetzt kommt eine Jahreszahl, da steht nicht um, sondern richtig mit Datumsangabe gewissermaßen. Jahre zwischen 587 und 539. Aus den Forschungen der Historiker können wir da ganz genau belegen, dass da ist tatsächlich etwas geschehen, wovon dann auch die Bibel erzählen wird. Da haben nämlich 587 die Babylonier, richtig gesagt, die Neubabylonier aus dem Zweistromland oder wie die Römer es nannten, aus Mesopotamien, im heutigen Irak, drängten an die Mittelmeerküste und wollten da das Ganze so erobern, um für die Schifffahrt und Handel und so weiter, da wie eben die Begehrlichkeiten da immer waren in der Geschichte der Menschheit bis heute. Und unter Nebukadnezar, der ist eine bekannte Persönlichkeit in der Geschichtsforschung, haben die 587 nach einem ersten Versuch schon 10 Jahre vorher Jerusalem kurz und klein geschlagen und haben alle, die sie irgendwie brauchen konnten, verschleppt in ihr Land, ins babylonische Reich. Die Handwerker, die Gelehrten, alle, von denen sie dachten, die können wir bei uns zum Arbeiten gebrauchen. Der Forschung nach sind es wahrscheinlich etwa 40.000 Menschen gewesen, die damals ins Exil gehen mussten. Ohne irgendeine Aussicht, wieder zurückkehren zu können. Zu Hause alles zerschlagen, ob überhaupt noch jemand lebt. Und sie werden angesiedelt, hauptsächlich im südlichen Bereich des heutigen Irak, in einem Gebiet, in dem man Aramäisch spricht. Aramäisch ist wie das Hebräische, die Sprache der Juden damals, eine semitische Sprache und sehr verwandt. Oh. Jedenfalls dort in dieser Exilzeit, in dieser babylonischen Gefangenschaft, dieses Wort ist uns vertraut aus der Bibel, aus den biblischen Schriften. In dieser Zeit entsteht etwas ganz Neues. Zunächst aber einen kleinen Blick nochmal zurück. In den 2-3 Jahrhunderten vor diesem babylonischen Exil, also in der Zeit, nachdem das jüdische Volk, wenn auch in 2 verschiedenen Völkern, immer mehr wirklich Volk wird und von Königen regiert wird, in dieser Zeit entsteht eine Bewegung, so könnte man sagen, die von den Königen mal mehr, mal weniger unterstützt und herausgefordert wurde auch, die eine Bewegung, die man so beschreiben kann, ja, wir verehren viele Götter für alle möglichen Bereiche, aber unseren Hauptgott, unseren Nationalgott, den müssen wir nicht nur besonders verehren, sondern den sollten wir möglichst alleine verehren, damit der nicht eifersüchtig wird, damit der wirklich uns also alles macht, wofür wir Opfer geben und was wir da von ihm erbitten und so weiter. Es entsteht die sogenannte Monolatrie. Das ist noch nicht Monotheismus. Das ist die Latrie, heißt so viel wie Verehrung. Es entsteht also, dass man verehrt durch Opfer und alle möglichen entsprechenden Riten, dann allmählich nur noch einen Gott verehrt, einen unter den vielen anderen. So richtig geklappt hat das auch im jüdischen Volk nie, natürlich, sondern so wenigstens so heimlich und zur Absicherung hat man dann doch noch dem Gott und dem Gott noch ein Opfer gebracht und man kann ja nie wissen und so weiter. So. Dann diese furchtbare Erfahrung, da haben wir nun unseren Gott verehrt und alles Mögliche für ihn getan. Und nun hat er uns sitzen lassen. über Bologna, haben alles kurz und klein geschlagen. Und jetzt sitzen wir hier in der Fremde. Die Gola, sagt man im Judentum, dieses Zeit des Exils, das ist bis zur Shoah praktisch in der Geschichte des Judentums das Schlimmste gewesen, was praktisch die Auslöschung des Volkes war, das eigentlich schon. Und in dieser Zeit nun dort in Israel, in babylonischen Reich, unter den Juden dort, die da in einer Art Ghettos dort und dort leben, da bricht nun ein Gedanke auf, der zu einer ganz neuen Sicht von dem führt, was mit Gott, mit dem Höchsten gemeint sein kann. Und das müssen wir uns mal bewusst machen, was da geschehen ist. Ich versuche es mal mit meinen Worten so deutlich zu machen. Ich will dabei betonen, das ist etwas, das sollte man nicht bloß so im Oberstübchen zur Kenntnis nehmen und mal gehört haben, sondern das muss man eigentlich selber innerlich mit vollziehen. Sonst versteht man Bahnhof, wenn es um Gott geht und um unsere Glaubensgeschichte. Also, wir müssen uns so vorstellen, vielleicht gerade unter den damaligen Bedingungen, totale Enttäuschung über Gott, über die bisherige Gottesvorstellung, die man hatte. So, und jetzt sitzen da ein paar da oder vielleicht erstmal einer und gucken so in die Welt, guckt nach oben, guckt in die Weite, alles ohne Fernrohr und Teleskop und Mikroskop, einfach so, auch ohne Brille, so wie man halt die Welt wahrnimmt. Und da kommt plötzlich ein Gedanke auf. Wie kommt es eigentlich, dass das alles da ist? Das könnte ja auch nicht da sein. Warum bin ich eigentlich da? Mich hat niemand gefragt, ob ich da sein will. Irgendwann habe ich gemerkt, ich bin da. Und dann den Fritz und Emil neben mir, die gibt's auch. Warum sind denn die da? Und warum gerade der Mensch, der mir so besonders im Herzen nahe ist? Warum überhaupt die ganze Welt um mich herum? Warum ist das da und nicht da? Das passiert wie in einem Staunen. Ja. Spätere Philosophen haben diese Frage dann immer wieder aufgegriffen und dann so auf den Punkt gebracht. Warum ist die Welt da und nicht da? Und dabei kam natürlich sofort der Gedanke, da muss doch mehr sein hinter allem. Hinter dieser ganzen Welt, da muss doch ja irgendwie ein Größerer sein, dem wir es verdanken, dass die Welt überhaupt da ist und wir da mittendrin. Und da war immer mehr klar, es muss eine Wirklichkeit hinter dieser für unsere Sinne erfahrbaren Wirklichkeit geben, der wir es verdanken, dass es uns gibt. Man nannte das dann den Urgrund von allem, dem was verdanken, dass wir überhaupt da sind. In diesem Moment wurde klar, den Ausdruck Gott, Gottheit, was wie gesagt ja so viel wie Höchstes bedeutet, verdient eigentlich nur diese Wirklichkeit hinter allem. Gott kann nichts aus der Welt sein, sondern diese Welt, die verdankt sich irgendwie einem Größeren. Und diesem Größeren, diesem Urgrund allen Daseins, wie man dann später sagt, nur dem steht das Wort Gott, Gottheit, Höchstes zu. Dann war auch klar, all die Götter, an die wir geglaubt haben, auch unser Nationalgott, den man sich gestellt hatte als ein Wettergott und Kriegsgott, Den gibt's gar nicht. All die Mächte und Gewalten der Natur sind in Natur und verdanken sich einem Größeren. Überall, soweit wir es heute sehen können, war auch die Sonne, galt als eine, manchmal sogar als höchste Gottheit. Und denen wird jetzt klar dort im Exil da, beim so Nachdenken und dem Nachspüren, selbst die Sonne ist ein kleines Lämpchen da in der Natur. Der Höchste, das Höchste muss was anderes sein. Die Wirklichkeit, der wir verdanken, dass wir überhaupt da sind. In diesem Moment entsteht eine neue Art von Glauben an Gott. Und dieser Erkenntnis verdanken wir die Gottessicht, die sich dann weiter trägt in das Judentum, das jüdische Volk hinein, die Sicht von Gott, die auch Jesus haben wird. Es ist die Gottessicht, die wir heute als Juden, als Christen und auch im Islam eigentlich haben. Wenn auch das bei den einzelnen Mitgliedern dieser Religion, so sage ich einmal, nicht unbedingt immer klar ist. Dort, wo bricht diese Erkenntnis auf, rückblickend wird dann die Bibel sagen und unsere Glaubenssprache bis heute, da hat sich Gott, der wirkliche Gott, offenbart. Was meint offenbaren? Na, so viel wie er hat sich offen gemacht, er hat sich gezeigt. Offenbarung ist nicht etwa etwas ganz Mysteriöses, das da übernatürlich geschieht, sondern Offenbarung geschieht auf dem Weg, dass der Mensch etwas erkennt und dann doch den Eindruck hat, das ist letztlich nicht auf meinem Mist gewachsen, diese Erkenntnis, sondern diese Erkenntnis, dieses staunende Ahnen, dass da ein Größerer hinter allem ist, das ist mir wie widerfahren, das ist mir geschenkt, da hat sich diese größere Wirklichkeit zu erkennen gegeben. Dort im Exil entsteht das monotheistische Judentum. Monotheismus, mono heißt immer eins, Theismus wieder Gottglaube. Jetzt entsteht der Gedanke, wenn mit Höchstem, wenn mit Gott und Gottheit gemeint ist, also der Urgrund von allem, dem wir verdanken, dass wir überhaupt da sind, dass die Welt überhaupt da ist, dann einen solchen Urgrund kann es nur einleben, ist klar. Und sie nannten diesen Urgrund von allem Schöpfer und die Welt, die gesamte Welt, so wie sie sie wahrnehmen konnten, als Schöpfung von diesem Gott ins Dasein gesetzt. Damals, in dieser Exilzeit, entsteht ein Lied. Dieses Lied wurde später, als die Bibel niedergeschrieben wurde, die einzelnen Schriften des Ersten Testaments, wurde später gleich an dem Anfang der fünf Hauptschriftrollen der sogenannten Tora gesetzt. Dieses Lied steht heute auf der ersten und zweiten Seite der Bibel. Die sogenannte Schöpfungserzählung mit den sechs Tagen oder sieben Tagen dann. Es beginnt im Hebräischen mit den Worten Bereshit bara Elohim und so weiter. Bereshit, meist im Deutschen übersetzt, im Anfang schuf Gott. Bereshit heißt nicht Anfang, das meint nicht einen zeitlichen Anfang, sondern meint im Urgrund von allem. Ein Theologe hat es mal dann so ausgedrückt, im mitgehenden Anfang, so im Ursprung, Urgrund von allem. Deswegen wird auch nicht übersetzt am Anfang, sondern eigentlich immer schon in deutschen Übersetzungen im Anfang und gemeint im Urgrund. Im Lateinischen steht da nicht in Principio, das wäre im zeitlichen, in Initio, das wäre im zeitlichen Anfang, sondern dort steht um das Jahr 400 so schon geschrieben, in Principio, im Urgrund von allem. Und dann bara Elohim. Elohim ist das hebräische Wort für Gottheit. Gott, Gottheit. Bara. Er schuf. Aber es ist ein Schaffen, das, diese Vokabel wird nie für einen Menschen benutzt. Wenn der Mensch etwas herstellt oder etwas schafft und erschafft in dem Sinne, da benutzt man andere Vokabeln. Bara meint so viel wie ins Dasein bringen. Ins Dasein setzen. Und es ist ein Wort, das Fachleute sagen, das im ewigen Präsens steht. Der Hebräer damals und der Aramäer damals, die hörten die Gottheit, nehmen wir es mal mit der Übersetzung, schafft, hat, schuf, schafft, wird schaffen. Hat ins Dasein gesetzt, setzt ins Dasein, wird ins Dasein setzen. Das ist etwas Bleibendes, Immerwährendes gewissermaßen. Und dann wird bildhaft, natürlich bildhaft, dann so wie sechs Tage, die Sechstagewoche und dann am siebten Tag eine Pause, ein Unterbrechungstag, ein Schabbat, ein Sabbat. Das haben die Juden dort übrigens kennengelernt bei den Babyloniern. Das kannten sie von zu Hause nicht. Aber es fanden sie toll und haben sie gesagt, dann später, ja, das machen wir weiter so. Und diesen siebten Tag, den nehmen wir als Unterbrechungstag, wo wir dankbar daran denken, an diesen wirklichen Gott, dem wir unser Dasein verdanken, dem wir die Welt verdanken. In dieser Zeit also entsteht der monotheistische Glaube an Gott. Ab da entstehen Schriften, die dann später erweitert werden und zusammengestellt werden und so. Ab da entstehen die einzelnen Schriften des Ersten Testaments, je nachdem, wie man zählt, um die 45 Schriften. Politisch ist das Ganze so, dass 539 wieder alles erwarten, sich die Zeit wendet, die Perser erobern das babylonische Reich. Die Babylonier, die fühlten sich so sicher und haben nicht mehr auch für ihre Sicherheit eigentlich getan. Sie dachten, sie seien die Größten. Und eines Tages kam unter König Kyros die Perser und eroberten dort alles. Und die gefangenen Völker, die dort im babylonischen Reich leben mussten, konnten auch wieder in ihre Heimatländer zurückgehen. Nicht alle sind zurückgegangen aus dem jüdischen Volk, aber ein Großteil sicherlich. So ab nach dem Jahr 539 dann. Und sie haben tatsächlich Jerusalem wieder aufgebaut. Sie haben den Tempel wieder aufgebaut oder überhaupt neu errichtet. Und dieser Tempel galt jetzt dem neu erkannten Gott. Interessant ist noch etwas, was ich erwähnen möchte in dem Zusammenhang. In dieser Zeit, man kann sagen, dass also das 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung ist, ab dem 6. Jahrhundert, ein bisschen davor schon, und das zieht sich hin so bis um 200 von dieser Zeit, bricht, so wissen wir heute, in verschiedenen Gebieten der Erdbevölkerung damals, bricht ein ähnlicher Gedanke auf. Ähnlich so dieses Staunen, warum ist denn das alles da, was da ist und nicht da? Da muss doch was Höheres, Größeres da sein. Geisteslehrer wie im Asiatischen, etwa wie Lao Tse und Konfuzius, oder im Indischen dann bis hin zu Buddha oder beim Persern Zarathustra und so. Da kommt dieser Gedanke ähnlich auf wie im jüdischen Volk. Hinter allem muss mehr sein. Und die Naturgottheiten, die wir verehren, das sind keine Gottheiten. Das ist Natur, von der wir natürlich abhängig sind. Ja, aber das Größere, das Höhere, dem wir uns verdanken, das ist was anderes. Bei den Griechen wird um diese Zeit rum dann, so vor allem dann so um 400 davor, danach, dann bei den Denkern, den Philosophen, den Weisheitsliebenden, das heißt Philosophie eigentlich, Aristoteles, Platon, solche Leute, Sokrates und so, taucht immer mehr ein ähnlicher Gedanke auf. Aristoteles, der sagt dann so, alles hat seine Ursache, seine Gründe. Alles, was geschieht, hat seine Gründe, ja. Aber, und jetzt nicht etwa die Frage, dann, was ist die erste Ursache von allem? Aristoteles war klug genug, um zu wissen, so kannst du gar nicht fragen, sondern es ist noch viel grundsätzlicher. Was ist die Ursache dafür, dass es überhaupt Ursachenketten gibt? Da kam er genauso auf dem Denkwege praktisch zu der Erfahrung, hinter allem ist mehr. Aristoteles formulierte, Staunen erst führt zum Philosophieren, zum Nachdenken über die Welt. Also in vielen Gebieten, wenn wir heute, wie gesagt, dann noch an anderen Erteilen in die Kulturgeschichte gucken, finden wir etwa um die gleiche Zeit etwas Ähnliches. Wie eine Art Wachwerden, wie eine Art Aufbruch, eine Ahnung, hinter allem ist mehr. Ein deutscher Philosoph, Karl Jaspers, hat 1949 in einem Buch das Ganze dann mal so beschrieben und die Forschungsergebnisse damals so zusammengefasst. Und der sagte, diese Zeit, Pi mal Daumen, zwischen dem 6. und zwischen 600 und 200 vor, das ist wie eine, jetzt sein Begriff, Achsenzeit. Er meinte damit, da ist, wie wenn die Menschheitsgeschichte, wie wenn da eine Achse ist, die sich dreht, und da gibt's also ein Vorher und ein Nachher. Ab dieser Zeit ist immer mehr das Bewusstsein wach und entwickelt sich in der Menschheit immer mehr. Wir verdanken uns einem Größeren. Und Karl Jaspers sagte, das ist die Geburtsstunde des, wie er es ausdrückt, des modernen Menschen. Der moderne Mensch ist der, der diese Staunen an sich heranlässt und zu der Ahnung kommt, hinter allem ist ein Größerer. Und der dann auch die Toleranz hat, natürlich zu sagen, mancher, der lebt mit diesem Größeren und mancher, der lebt eben nicht mit diesem Größeren. Nur eines darf man eigentlich nicht mehr. Zu sagen, Gott gibt's nicht. Wenn mit Gott diese größere Wirklichkeit gemeint ist, muss da sein. Da muss ein Größerer sein. Ich kann nur sagen, ich will mit dem was zu tun haben in meiner persönlichen Lebensgestaltung oder eben nicht. Und da müssen wir tolerant miteinander umgehen. Denn das ist eine freie Entscheidung. So kurz gefasst die Gedanken von Karl Jaspers. Wir Christen müssen uns da auch ein wenig korrigieren. Die Offenbarung Gottes, wenn wir also von Gott ja das sehen, dass Gott also Menschen die Erkenntnis gibt, dass er Menschen in Menschen das so aufbrechen lässt, dass da mehr ist hinter allem, dass da ein Größerer ist, dass sich Gott in dem Sinne also offenbart. Gott hat sich nicht nur dem jüdischen Volk offenbart. Und er hat sich erst recht dann nicht nur den Christen offenbart. Gott geht seinen Weg immer mit seinem ganzen Volk. Wenn Gott der Urgrund von allem ist, der eine Urgrund von allem, dann ist er der Gott aller Menschen, aller Menschen. Die frühen Texte der Bibel bringen genau das zum Ausdruck. Adam und Eva, bildhaft erzählt dann natürlich, sind nicht etwa die ersten Christen. Von ihrer Taufe ist da keine Rede und zur Konfirmation waren sie auch nicht und so weiter. Adam heißt eigentlich, ist das hebräische Wort für der Erdling, der aus dem Adam war, aus dem Erdboden, aus der Natur entstandene, geschaffene, ist ein Begriff für das, den Menschen schlechthin. Gott kann nur der Gott aller Menschen sein. Und die gesamte Menschheit ist sein Volk. Aber das, was im Judentum dann entstanden ist, an Vorstellung von diesem Gott, an Sichtweise von diesem Gott und wie man mit diesem Gott dann im persönlichen und gemeinsamen Leben auch umgehen kann, das ist, werden wir morgen dann drauf schauen, etwas, ja, schon Großartiges. Und mit diesem Glauben oder diese Sicht von Gott, die gilt es erst einmal zu erfassen, zu verstehen, sich gewiss zu machen und das auch weiterzugeben, so wie es geht, Menschen, die dafür offen sind, klar. Und ein letzter Gedanke nur noch. Wenn den Ausdruck Gott, Gottheit, Höchstes, eigentlich nur dieser Urgrund von allem verdient. Klar, dann kann es nur einen Gott geben, eine Gottheit. Und dann war für die damals auch klar, dieser Gott, diese Wirklichkeit, der sich unserer Wirklichkeit der Welt unseres Lebens verdankt letztlich, kann nicht irgendwie ein Etwas sein. Das muss ein, menschlich ausgedrückt, ein Jemand sein. Einer, der auch, alles menschlich ausgedrückt, denkt und fühlt, der Geist hat. Einer, der von sich Ich sagen kann, der Bewusstheit, sagen wir in der Theologie, hat. Es muss ein Gott sein, der von sich Ich sagen kann, zu dem ich Du sagen kann. Ein, früher haben wir gesagt, ein personaler Gott, gemeint ist damit ein Gott, der mindestens so wie wir Person sind, auch Person ist. Heute drücken wir es in der Theologie besser so aus, Gott ist ein, muss ein personhafter Gott sein, um damit auch klar zu machen, natürlich ist, darf ich mir Gott nicht in dem kleinen Sinne als Person vorstellen, wie ich mich als Person mit meinem begrenzten Denken und Fühlen erlebe oder andere Menschen erlebe. Bei Gott ist alles selbstverständlich immer viel, 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 viel größer zu denken. Aber er ist nicht ein Etwas. Gott ist, das müssen wir uns für heute auch klar machen, weil sehr viele Menschen, auch unter uns Christen, immer mehr, im Grunde genommen hinter diese Achsenzeit zurückfallen und dann so Gedanken wie Gott, das ist die große Energie hinter allem und was will ich, was alles. Geht nicht. Gott kann nur einer sein, der will, dass diese Welt da ist, der und damit auch eine Beziehung zu dieser Welt hat. Und es war den Menschen damals zugleich klar, wenn dieser Gott die Welt will, dann hat er auch eine positive Meinung dazu. Und die hatten den Mut zu sagen, dieser Gott ist, und das als letzter Gedanke, den wir dann morgen weiterführen werden. Dieser Gott ist, in der deutschen Übersetzung heißt dann immer, dieser Gott ist barmherzig. Was mit Barmherzigkeit gemeint ist, das kriegen wir gar nicht mehr so richtig mit, weil sich die, auch im Deutschen, das Sprachverständnis diesbezüglich gewandelt hat. Barmherzig weiß nicht nochmal gnädig sein oder ein gutes Werk tun, sondern das hebräische Wort für barmherzig müssten wir übersetzen mit mutterschoßig. Die meinten damals damit, wenn Gott die Welt ins Dasein gesetzt hat, dann muss er in seinem, menschlich gesprochen, in seinem Charakter, in seiner Einstellung, wie er denkt und fühlt, eingestellt ist gegenüber dieser Schöpfung, die er ins Dasein gesetzt hat, dann muss er mindestens so sein wie eine Mutter, die Töchter und Söhne im Mutterleib getragen und zur Welt gebracht hat. Wenn diese Mutter, ich sag's mal so, einigermaßen gesund ist im Kopf und in der Seele, da wird die ihr Kind immer mit Selbstverständlichkeit lieb haben. Du bist mein Sohn, bist meine Tochter. Noch bevor du irgendwelche großartigen Leistungen davon bringst und selbst wenn du auf Abwege gerätst, du wirst immer meine Tochter sein und mein Sohn sein. Diese mutterschoßige Haltung, im Deutschen also leider mit dem viel zu flach verstehbaren Begriff barmherzig wiedergegeben. Diese mutterschoßige Haltung, die mindestens diese Haltung muss dieser Urgrund Gott haben. Dann war auch klar, alle Vorstellungen, die wir bisher hatten von Gott, von unserem Nationalgott, der uns letztlich so enttäuscht und im Stich gelassen hat, alle diese Vorstellungen sind eigentlich erledigt. Und es hat sich im Judentum damals unglaublich was gewandelt. Und doch hat es lange, lange, lange gebraucht, bis diese Erkenntnis eines Urgrunds, der diese Welt will und der barmherzig, mutterschoßig zu uns steht, und mit allen Menschen seinen Weg geht, bis diese Erkenntnis sich wirklich so durchsetzen konnte. Es brauchte viel Zeit. Die biblischen Schriften sind entstanden, nicht für die Bibel geschrieben worden, sondern für die damalige Zeit, um Menschen immer wieder, damals in Form von Erzählungen, Geschichten, bei ihren alten politistisch Naturgottheiten Vorstellungen abzuholen und den Schritt weiter zu führen hin zu und ihnen die Augen zu öffnen für diese größere, tiefere Sicht, wer da nur Gott höchster sein kann, hinzuführen. Nach unseren heutigen Datumsangaben, nach heutiger Erkenntnis, am 7. April des Jahres 30 nach war historisch der Tag, den wir heute gerade als Karfreitag begehen. Da wurde einer hingerichtet mit Namen Jesus von Nazareth. Einer, der aus dem jüdischen Volk, der ganz erfüllt war von dem ursprünglichen, von der ursprünglichen Erkenntnis und Sicht Gottes und der in seinem Volk erlebte, wie das alles noch immer vermischt war, zumindest mit den alten Naturgottheiten, Sichtweisen und religiösen Praktiken auch, bis hin am Tempel in Jerusalem, dass die Opferstätte damals schlechthin war. Jesus wollte den Blick öffnen für diese ursprüngliche Sicht Gottes. Und deshalb hat man ihn umgebracht. Er hat sich an allen 10 Fingern ausrechnen können, wenn er nach Jerusalem geht. Ein Zentrum der Religion damals. Menschlich gesprochen, das kann schief gehen. Und es ging schief. Und trotzdem, ihm war dieser Gott so wichtig. Und ihm waren die Menschen so wichtig, dass sie diesen Gott finden und frei werden von ihren geradezu Versklavungen an die verschiedensten religiösen Praktiken, die da immer noch lebten, die sie aus der jahrzehntausendlangen Geschichte immer noch mitschleppten, sie davon frei werden. Das war ihm so wichtig, dass er lieber sein Leben gelassen hat, als irgendetwas da zurückzunehmen oder diplomatischer zu reden. Was hat Jesus da uns gezeigt? Damit wollen wir morgen dann weiter uns beschäftigen. Die Anregung für Sie, vielleicht so in den Backeleien heute auch. Versuchen Sie sich das bisher so in groben Zügen Erzählte einmal für sich persönlich so klar zu machen. Sie kennen dieses Staunen und dieses Ahnen, da ist mehr hinter allem. Rufen Sie sich's ruhig mal wieder wach. Dort, an dem Punkt, ist nicht nur historisch von der Frage, wie kam der Glaube an Gott in die Welt, der Angelpunkt, sondern auch für meinen jeweils persönlichen Glauben. Mein jeweils persönlicher Glaube kann nur immer wieder Erneuerung finden und Vertiefung finden, wenn ich selber an diesen Punkt gehe. Warum bin ich eigentlich da? Warum ist die Welt da? Da muss ein Größerer sein. Einer, der uns will.
Der Karmelit Pater Reinhard Körner aus dem brandenburgischen Birkenwerder bei Mit Herz und Haltung. Und jetzt seid ihr gefragt, an welchem Satz hängt ihr noch gedanklich? Worüber würdet ihr gern mit anderen sprechen? In den Shownotes, also im Begleittext zu dieser Podcast-Folge, gibt es dazu Anregungen. Werft gerne einen Blick drauf, das lohnt sich. Tja, und in Teil 2 unseres Karwochen-Specials geht es dann, ihr könnt es euch schon fast denken, um die zweite Hälfte der ganzen Geschichte. Wie wurde der Gott Israels, dessen Biografie wir gerade hören durften, zum Gott Jesu Christi, an den Christinnen und Christen weltweit heute noch glauben? Pater Reinhard Körner verrät es. Genauso konkret und anschaulich wie heute in der nächsten Folge von Mit Herz und Haltung. Und wenn euch das hier gefallen hat, lege ich euch gerne auch noch unsere Reihe Basics ans Herz. Basics, Theologie endlich verständlich. Eine Reihe innerhalb dieses Podcasts mit dem Salzburger Fundamentaltheologen Professor Dr. Martin Dürnberger. Den kennt ihr aktuell vielleicht aus unseren Popkulturfolgen. In 6 Basics-Folgen taucht er tief ins christliche Glaubensbekenntnis ein und gibt am Ende immer auch einen passenden Songtipp aus der Popmusik. Den Link zu dieser Reihe findet ihr ebenfalls in unseren Shownotes. An dieser Folge mitgearbeitet haben Birgit Sticker, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.